der Paragraph 353d Nummer 3. Ich weiß, es ist so kompliziert leider, aber man muss es dazu sagen, wir richten uns nur gegen den. Und der, Sie haben auch gesagt, verbietet es, amtliche Dokumente aus laufenden Strafverfahren zu veröffentlichen. Und was uns als Gesellschaft für Freiheitsrechte daran stört, aber was wir eben auch aus der Presse hören und sehr viele JournalistInnenverbände oder alle wesentlichen JournalistInnenverbände daran stört, ist, dass dieses Verbot absolut ist. Das heißt, die Presse hat keine Chance, sich zu überlegen, ist diese Veröffentlichung vielleicht ausnahmsweise gerechtfertigt? Besteht ein überragendes öffentliches Interesse daran, genau die Entscheidung, aus dem noch nicht abgeschlossenen Verfahren zu kennen? Das ist sozusagen egal dem Strafgesetzbuch, sondern es stellt es ausnahmslos unter Strafe. Und damit ist es letztlich für alle JournalistInnen ein persönliches Risiko, solche Dokumente zu veröffentlichen.
Jetzt heißt es ja teilweise, dass Zeuginnen durch die Veröffentlichung von solchen Dokumenten aus einem laufenden Strafverfahren beeinflusst werden könnten, was vermieden werden soll. Klingt nachvollziehbar, oder?
Es ist absolut anzuerkennen, dass es ein hohes Schutzgut ist, wenn es natürlich auch keine Grundrechte betrifft, aber ein hohes Schutzgut des Staates, dass die Urteilsfindung als solche möglichst ungestört ist. Das ist ganz klar, dass die Chefinnen, die Zeuginnen, die Sachverständigen, vielleicht auch die Verfahrensdokumente nicht kennen, die sollen nicht davon beeinflusst werden, dass die in der Öffentlichkeit kursieren. Das ist erstmal als Schutzziel auch legitim. Da wenden wir uns als solches auch gar nicht dagegen. Nur gilt das natürlich nicht in jedem Fall. Nicht in jedem Fall ist die Veröffentlichung schädlich für die Voreingenommenheit der Zeuginnen. Nicht in jedem Fall muss jedes einzelne wörtliche Zitat verboten werden, denn das ist damit auch verboten. Also auch eine besonders anschauliche oder besonders exakte Berichterstattung über das Verfahren ist genau durch diese Norm verboten. Und da sehen wir noch nicht, dass es in jedem Einzelfall eine Beeinträchtigung der Voreingenommenheit der Zeugin geht. Und wir können vielleicht auch gleich dazu noch sprechen, aber es ist ja ein Fall, in dem Arne Semsrott angeklagt jetzt ist, weil er die Beschlüsse veröffentlicht hat, die das Amtsgericht München in Verfahren gegen Mitglieder der letzten Generation erlassen hat. Und da sehen wir doch ganz besonders, dass an diesen, sagen wir mal, in Teilen wirklich maximal schlecht begründeten Beschlüssen ein so hohes öffentliches Interesse ist. Das Verfahren wird noch Jahre dauern. Es wird noch Jahre dauern, bis es abgeschlossen ist, bis diese Dokumente überhaupt veröffentlicht werden dürften. Und in der Zeit dürfte kein Medium aus diesen wirklich schlechten Beschlüssen, die der Justiz keine Ehre machen, zitieren, sondern müsste immer umschreiben, wie schlecht sie sind. Aber da will ich doch als Leser, als Leserin ganz genau nachlesen können, was daran genauso schlecht sein kann.
Das wäre auch schon ein bisschen die Antwort auf meine nächste Frage. Trotzdem noch einmal nachgehakt. Ihr sagt, der Paragraph 353d gefährde die Pressefreiheit. Ist Journalismus nicht immer auch Auswahl? Warum muss denn ganz oder in wesentlichen Teilen aus Gerichtsurteilen zitiert werden dürfen?
Ja, es kommt eben auf den Einzelfall an. In dem Fall hier ergibt sich die Schlechtheit der Begründung, die, sagen wir mal, das Landgericht in der mündlichen Verhandlung nicht ausdrücklich jetzt anerkannt hat, aber schon hat durchscheinen lassen, dass sie auch nicht ganz zufrieden damit sind, wie vielleicht dieses Gericht die Beschlüsse begründet hat. Das ergibt sich nur aus dem gesamten Dokument. Man muss ja, wenn man sagt, es findet sich an keiner einzigen Stelle eine Abwägung mit der Pressefreiheit zum Beispiel, wenn es darum geht, das Pressetelefon der letzten Generation abzuhören, dann will ich doch als Leserin den ganzen Beschluss sehen, aus dem sich das nicht ergibt. Andernfalls, natürlich kann ich darauf vertrauen, dass die Medien schon richtig liegen, aber ich will das doch vielleicht als Leserin, als vielleicht auch als Wissenschaftlerin, die sich mit den Texten aus rechtswissenschaftlicher Perspektive beschäftigt, will ich das doch nachvollziehen können. Das ist doch, daran besteht doch ein legitimes Interesse, und in anderen Fällen besteht ein legitimes Interesse daran, wirklich einzelne prägnante Zitate aus den Entscheidungen anführen zu dürfen. Aber auch die sind, so zumindest Teile der Rechtsprechung, eben entsprechend wesentliche Teile, und damit dürfen sie auch nicht zitiert werden. Und da haben wir das absurde absurde Verrenkung, dass JournalistInnen letztlich dazu gezwungen sind, einen Inhalt zu umschreiben, bei dem es wesentlich einfacher und viel präziser wäre, einen Satz zu zitieren, den sie aber wegen des Strafverbots nicht zitieren dürfen.
So Benjamin Lück, Rechtsanwalt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Oktober 2024. Und nun hat der Bundesgerichtshof also auch die Entscheidung vom letzten Jahr veröffentlicht. Er bestätigt, wie gesagt, die Verurteilung von Arne Semsrott wegen der Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten. Die Strafvorschrift des Paragraphen 353d Nummer 3 greife lediglich äußerst schonend in die Meinungs- und Pressefreiheit ein. Sie gelte nur für Straf-, Bußgeld- oder Disziplinarverfahren und dort jeweils nur für einen eng begrenzten Zeitraum. Dabei erfasse sie nur solche Publikationen, bei denen vorsätzlich amtliche Dokumente ganz oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitgeteilt werden. Die inhaltliche Berichterstattung bleibe hingegen stets möglich, so der Bundesgerichtshof. Wir wollten von Benjamin Lück noch einmal wissen, wie er die Entscheidung vom Bundesgerichtshof beurteilt und welche Hoffnung er auch auf eine angekündigte Verfassungsbeschwerde setzt.
Wir sind vom Ergebnis der Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht wirklich überrascht worden. Was uns etwas überrascht hat, war die Begründungstiefe, die Mühe, die sie sich erkennbar gemacht haben. Das unterscheidet sich insbesondere von den Hamburger Gerichten, die in einem Parallelverfahren gegen einen Journalisten wesentlich weniger Mühe an den Tag gelegt haben, die Revision etwa ohne weitere Begründung verworfen haben. Wir sind dennoch zuversichtlich, trotz der großen Mühe, die sich der Bundesgerichtshof hier gegeben hat, sind wir dennoch zuversichtlich, dass das Verfassungsgericht das etwas anders sehen wird. An manchen Stellen sehen wir doch, dass die Argumentation etwas wenig schlüssig ist. So bleibt nach unserer Auffassung weiter die Grundkritik an dem Straftatbestand des 353d Nummer 3 Strafgesetzbuch bestehen, dass es letztlich einen Automatismus der Strafbarkeit gibt, nämlich JournalistInnen dann strafbar sind, wenn sie solche Dokumente veröffentlichen. Die Ausnahmen, die der Bundesgerichtshof nennt, sind rudimentär und nicht für die entscheidenden Fälle ausreichend. Und damit verstößt diese Rechtsprechung der deutschen Gerichte nach unserer Auffassung gegen die eindeutige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und wir haben die große Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht diese Rechtsprechung jetzt auch in der anstehenden Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde von Arne Semsrott dann auch entsprechend berücksichtigt.
So, Benjamin Lück, Rechtsanwalt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir sind gespannt, ob dann das Bundesverfassungsgericht perspektivisch wieder einmal die Pressefreiheit hochhält.